Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das Gastroenterologische Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Ich sitze hier zusammen mit meinen Kollegen Professor Schreiber.
Schönen guten Tag aus Kiel.
Und Professor Dignas.
Ja, ganz herzlich willkommen zum neuesten Podcast, immer noch aus der schönsten Stadt Deutschland, dem wunderbaren Frankfurt.
Dem kann ich mich nur anschließen. Mein Name ist Irina Blumenstein. Und um das Quartett komplett zu machen, laden wir ja in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Und das trifft auf die heutige Episode ganz besonders zu, die sich mit dem Thema Ernährungssupplemente beschäftigt. Und passend dazu haben wir Herrn Professor Laudes bei uns. Hallo, Herr Laudes.
Hallo, auch aus Kiel herzliche Grüße.
Er ist Professor für Endokrinologie, Diabetologie und klinische Ernährungsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ja, Herr Professor Laudes, sind Supplemente in der CD-Therapie überhaupt wichtig?
Nun, ich fange mal mit der Ernährung allgemein an. Es ist ja so, dass wir und insbesondere ja Sie als Gastroenterologen, ich bin ja Endokrinologe, damit ist das Quartett heute Abend nicht ganz voll. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Entwicklung, in der Forschung immer weiterkommen und auch immer mehr Frühphasen von Erkrankungen diagnostizieren und möglicherweise auch Risikofaktoren, die dann letzten Endes in einem subklinischen Gebiet sich irgendwo bewegen. Und die Frage ist natürlich, wenn man nun solche Frühformen hat, subklinische Erkrankungszustände, rechtfertigt das dann eine Indikation für ein Medikament, was möglicherweise auch Nebenwirkungen hat? Oder würde man sowas zusätzlich auch mit gezielten, wie wir das heute nennen, personalisierten Ernährungsinterventionen behandeln können? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo Ernährung in Zukunft immer wichtiger werden wird. Ob das dann einzelne Supplemente sind oder ob das dann Ernährungsformen sind, letzten Endes, die man dann maßgeschneidert zuführt, das muss noch entwickelt werden. Die Frage ist, warum ist es möglicherweise wichtig, richtige sogenannte Ernährungsmuster dann zu wählen, also verschiedene Ernährungsinterventionen zu kombinieren? Und das hängt einfach damit zusammen, dass die verschiedensten Ernährungssupplemente durchaus verschieden resorbiert werden und verschieden wirken können, je nachdem, mit welchem Ernährungsmuster sie eingenommen werden. Beispielsweise die Low-Carb-Diät, die sehr häufig ja durchgeführt wird, kann sehr, sehr stark auch Mikro- und Makronährstoffzusammensetzung und Resorption beeinflussen. Und das ist, glaube ich, der große zweite Punkt, über den reden muss, wenn man über Ernährungssupplemente spricht, also die Ernährung, die überhaupt durchgeführt wird.
Heißt es, dass für unsere CD-Patientinnen und Patienten so eine ganz normale, reguläre, mitteleuropäische Diät nicht ausreichend ist?
Die Frage ist natürlich, was ist eine mitteleuropäische Diät? Also wenn wir die Standardernährungsempfehlung nehmen, Mischkost 50% Kohlenhydrat, 30% Fett und 20% Protein, dann sind die in der Regel bei Patienten, die jetzt gut kontrolliert sind, in aller Regel auch ausreichend. Problematisch wird es, wenn im Prinzip Resorptionsstörungen einerseits vorliegen und dann Ernährungsmuster wie beispielsweise Low Carb, die dann gegebenenfalls die Ernährung, die ohnehin schon eingeschränkt ist, durch die Zusammensetzung mit dem, was quasi mit der Ernährung sonst noch kommt, zusätzlich reduzieren können.
Kann ich da mal gleich einhaken? Mhm. Ich finde es ja relativ schwierig. Sie haben ja schon von personalisierter Ernährung gesprochen. Ist es jetzt personalisiert bezogen auf Erkrankungen? Wir haben ja jetzt Menschen, die vielleicht anders essen als die ganz Gesunden, die auch Resorptionsstörungen haben aufgrund der Erkrankung. Dann reden wir vielleicht über Patienten in Remission oder in einem Schub. Also muss ich zum Beispiel, wenn ich krank bin, das Zehnfache aufnehmen? Oder brauche ich, wenn ich ganz gesund bin und mich normal ernähre, gar nichts aufzunehmen? Oder kann ich trotzdem was verbessern? Das fragen uns ja unsere Patienten in der täglichen Praxis.
Nun, ich denke tatsächlich, so weit sind wir noch gar nicht. Das war für mich ja so ein bisschen als die Zukunftsperspektive dargestellt, wie wir glauben, wo wir uns hinentwickeln. Im Moment geht es, glaube ich, darum, dass der Patient, der jetzt einen Morbus Crohn hat, möglicherweise sich anders ernähren sollte als ein Patient, ich sage jetzt mal, jemand, der eine schwere, komplexe kardiovaskuläre Erkrankung hat. Das heißt also über verschiedene Erkrankungsgruppen. Wenn man dann innerhalb einer Erkrankung darüber spricht, Induktion, Remission und so weiter, das sind eben jetzt Bereiche, wo wir im Moment in der Ernährungsmedizin tatsächlich noch nicht sind.
Ist es denn wirklich wichtig, wirklich neue Supplemente zu kaufen? Kann man die Ernährung nicht so ausrichten, dass man all das bekommt, was man braucht? Warum geht das nicht, dem Patienten den Kalender mitzugeben, was er essen muss, statt ihn Tabletten essen zu lassen?
Das Problem ist natürlich, dass Ernährung etwas ist, wo im Wesentlichen Wissen und Verstand entkoppelt sind von der Appetit- und Sättigungsregulation. Das ist ja ein allgemeines Problem, dass das, was sozusagen unser Gehirn, unser Körper verlangt an Ernährung, das, worauf wir Lust haben, deckt sich nicht automatisch mit dem, was gut für uns ist und wo eben alle Inhaltsstoffe drin liegen. Das ist ja ein großes Problem generell in der Ernährungsmedizin, in der Adipositasmedizin. Und das ist natürlich bei chronischen Erkrankungen, bei Patienten, die möglicherweise sonst gar keine Stoffwechselerkrankung haben, nicht auch so. Das bedeutet letzten Endes. Es ist so, dass wenn wir uns ausgewogen ernähren, dann sind wir auch ausgeglichen. Wenn wir im Prinzip letzten Endes viel essen von ungesunder Ernährung, das sehen wir beispielsweise auch häufiger bei unseren Adipositas-Patienten, gibt es auch keine Mangelerscheinung. Aber wenn wir dann geringe Mengen essen oder normale Mengen von unausgeglichener Ernährung, dann sehen wir sowohl bei Patienten mit gastroenterologischen Erkrankungen, aber auch bei stoffwechselerkrankten Patienten doch Probleme.
Ich würde ja mal behaupten, mal sofort dass nachhaken unsere und Patientinnen total darauf achten, was sie essen, aber sehr viel Sorge haben, dass sie nicht ausreichend versorgt sind, zum Beispiel mit bestimmten Spurenelementen. Und dann natürlich auch sagen, können Sie das mal messen?
Also tatsächlich ist es so.
Unsere Patienten sind regelrechte Opfer, muss man sagen. Opfer der Ernährungsindustrie.
Also tatsächlich ist es so. Die Frage ist, was misst man und wie umfangreich misst man? Es ist tatsächlich so, dass wir selten Patienten haben, die nur einen isolierten Mangel haben. Also man hat ja immer die Sorge, man misst irgendwie 10 Spurenelemente oder Vitamine oder irgendwas, aber genau das, was fehlt, hat man vielleicht vergessen zu messen. Das ist nicht so. Also in der Regel ist es so, wenn man Mangelerscheinungen hat, dann hat man die auf verschiedenen Sektoren, also beispielsweise Vitamin A, Zink, Selen, also dann ist meistens alles etwas erniedrigt und dann braucht man häufig eben auch keine spezifische Supplementation eines einzelnen Nährstoffes, sondern mehr oder weniger dann eine Verbesserung der Gesamternährung oder möglicherweise eine Zufuhr auch von anderen Substanzen.
Nun, da möchte ich jetzt mal gleich nachhaken. Es war ja so schön gesagt, der Patient möchte, dass wir messen. Wann muss ich denn dann überhaupt messen? Also muss ich messen, weil der Patient es will oder messe ich, weil der Patient krank ist und ich vermute, dass er Mangelerscheinungen hat? Also wenn ich jetzt sagen wir mal die normale Anamnese mache, die klinische Routine, Labor normal habe, ist alles in Ordnung? Messe ich dann trotzdem, weil ich was vermute?
Ja, also ich denke schon, dass man das machen sollte, weil insbesondere, wenn die Mangelerscheinungen beginnen, dann ist es ja doch so, dass man sagen muss, dass das möglicherweise subklinisch ist. Also natürlich wissen wir, dass jemand, der Zinkmangel hat, kann neurologische Veränderungen oder Wundheilungsstörungen haben, aber das sind natürlich dann Vorextremformen, wenn der Mangel auch schon länger besteht. Die Frage ist natürlich, muss man direkt Zink bestimmen oder fängt man erstmal an mit Eisen, Ferritin, Vitamin D, also den Standarddingen sozusagen. Und wenn die alle im mittleren bis oberen Normbereich liegen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Ernährungssituation so ausgewogen ist und die Resorptionsfähigkeit des Gastrointestinaltraktes, dass am Ende dann auch kein Zinkmangel vorliegen wird. Aber spätestens, wenn diese Parameter im unteren Normbereich oder erniedrigt sind, dann kann man additiv eben auch zusätzliche Ernährungsfaktoren bestimmen.
Sie haben schon genannt, Vitamin D haben zwei Drittel, mit Vitamin D-Mangel haben zwei Drittel unserer Patientinnen und Patienten, und zwar im Sommer und im Winter. Also das muss ich fast gar nicht messen. Da weiß ich eigentlich schon, dass da eine Supplementierung ganzjährig erfolgen muss.
Und die Vitamin D-Messung ist ziemlich teuer. Das würde ich ja doch mal in Frage stellen. Ja, muss das erfolgen?
Genau, kann man es nicht einfach supplementieren,
ohne
weil man
zu
sowieso
messen.
Weiß, genau. Ohne zu messen.
Also tatsächlich ist es so, also die Frage ist, muss ich es repetitiv messen? Da würde man sagen, das ist eigentlich nicht so. Das Problem bei Vitamin D liegt tatsächlich auf einer ganz anderen Seite, da komme ich gleich dazu. Aber die Frage ist, warum haben wir überhaupt den Vitamin D-Mangel? Wir messen natürlich viel, wir haben viel Mist, kriegt auch viele Befunde, das ist ein Punkt. Das zweite ist natürlich, dass heute auch die einfachsten Kosmetika alle Lichtschutzfaktor haben. Das kann dazu führen, dass Vitamin D nicht in ausreichender Menge aktiviert wird. Und das zweite ist, dass viele Enzyme, die man braucht zur Vitamin D-Synthese, tatsächlich altersabhängig sind. Und je älter die Gesellschaft wird, umso niedriger wird eben die körpereigene Produktion. Also das sind so Faktoren, wo man sagen muss, dadurch kommt es zu diesem häufigen Phänomen. Nun, wenn Vitamin D erniedrigt ist, sollte man es auch supplementieren. 800 bis 1000 Einheiten pro Tag sind in aller Regel ausreichend. Diese 20.000 einmal die Woche sind eigentlich nur in besonderen Situationen notwendig, das insbesondere nach bariatrischer Operation, weil dort die Resorption festlöslicher Vitamine doch reduziert ist. Aber der Punkt ist tatsächlich ein ganz anderer. Der Normbereich des Vitamin Ds ist sehr groß. Und es gibt tatsächlich Menschen, die haben ein scheinbar normales Vitamin D und haben trotzdem einen Mangel, weil sie individuell mehr brauchen. Und das sieht man, und dann wird es tatsächlich noch teurer, daran, dass bei den Patienten dann bei einem niedrig normalen oder bei einem Vitamin D mittleren Normbereich das Parathormon ansteigt. Das ist immer so ein Marker des Körpers, das gemessen wird. Der individuelle Bedarf an Vitamin D ist sogar über das Normale hinaus. Und das lohnt sich doch, wenn man im Prinzip jetzt im Vitamin D im unteren Normbereich hat, bis mittleren Normbereich, dann auch zusätzlich das PTH einmal zu bestimmen und zu substituieren.
Ich glaube, das ist ja eine gute Sache, aber ein wichtiger Punkt, Sie haben ja gerade gesagt, so 800 Einheiten ist gut. Wir haben eine ganze Zeit lang propagiert, 20.000 ist noch viel besser. Vergisst der Patient nicht, das einzunehmen. Mittlerweile glaube ich, ich weiß nicht, ob das für alle Gebiete zutrifft, das wissen Sie bestimmt viel besser, haben wir ja durch die Covid-19-Pandemie auch gelernt, dass für das Immunsystem sogar die niedrige tägliche Gabe besser ist als die einmal wöchentliche Gabe oder zweiwöchentliche Gabe. Ist das so für andere Erkrankungen oder ist das nur was, was den Covid-Patienten vielleicht betrifft?
Das würde ich nicht so einfach übertragen, muss man sagen, pauschal. Also die Covid-Situation war eine besondere. Möglicherweise ist das jetzt bei Influenza oder so ähnlich, aber dass man jetzt in allen Fällen sagt, dass eine niedrig dosierte Therapie besser ist als eine höhere, das würde man, glaube ich, nicht so stehen lassen tatsächlich. Da ist es eher ein Problem mit dem Calcium. Wenn natürlich Patienten, gerade wenn man jetzt Angst hat, es wird mit Steroide behandelt und man hat Angst vor der Osteoporose, kommt es ja häufig dazu, dass Patienten dann zusätzlich Calcium als Supplement nehmen. Und das ist tatsächlich etwas, was heute nicht mehr empfohlen wird. Da kommt so ein bisschen das, was Sie, Herr Dignas, sagen, doch zum Tragen, dass möglicherweise dann ein zu viel von Calcium tatsächlich eher, was das Kardiovaskuläre angeht, Nebenwirkungen macht. Das bedeutet, Calcium sollte dann über die normale Ernährung zugeführt werden und nur das Vitamin D als Supplement.
Ich würde jetzt gerne nochmal aufs Vitamin D zurückkommen. Wenn die Mehrzahl der Bevölkerung einen sogenannten Vitamin D-Mangel hat, aber keine Symptome hat durch irgendeine Art und wir Vitamin D hauptsächlich irgendwie hypothetischen Effekte zuschreiben, die in Frankfurt wichtig sind, weil dort das Immunsystem gestärkt werden muss, dann ist die Frage, ob ich trotzdem die gesamte Bevölkerung denn wirklich mit Vitamin D versorgen muss. Muss ich das wirklich machen? Die Gesamtbevölkerung Vitamin D substituieren, wenn der Normwert offensichtlich nach Meinung der Ernährungsphysiologen zu tief ist, aber immer noch ein Normwert ist.
Bevor Sie antworten, will ich noch mal zwischenhaken, weil natürlich der Vitamin-D-Spiegel im Norden mit weniger Sonne wahrscheinlich niedriger ist als im schönen Frankfurt, wo die Sonne
ja immer scheint. Das ist ein Gerücht. Die Sonnenstunden hier im Norden sind mittlerweile höher als in Frankfurt. In Frankfurt hat mehr geschwitzt.
Sie sind nur Lebertran geschädigt, Herr Professor Schreiber. Wahrscheinlich, aus der Kindheit mussten Sie doch Lebertran bestimmen.
Na ja, also einnehmen. So alt bin ich auch noch nicht. Das hat Sie sicherlich auch noch erwischt.
Also das Problem, um es mal abzukürzen, ist es so, das normale Vitamin D kann man eigentlich kaum überdosieren. Das heißt, man muss schon mal keine Angst haben, dass man es zu viel substituiert, wenn man bei diesen 800 bis 1000 bleibt. Dadurch, dass das Vitamin D, was wir in Tablettenform geben, ja vom Körper erst in der Niere und der Leber aktiviert werden muss, muss er hydroxyliert werden, reguliert der Körper sozusagen das aktive Vitamin D, so wie er es braucht. Also das muss man muss also keine Sorge vor einer Überdosierung haben. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, will man sich darauf verlassen, dass möglicherweise die Normwerte falsch sind und akzeptiert dann quasi, dass man mit niedrigen Spiegel herumläuft. Das Problem ist immer, das weiß man natürlich bei diesen präventiven Dingen immer erst nach einigen Jahren und dann ist möglicherweise schon das Kind in den Brunnen gefallen. Deshalb würde man eigentlich empfehlen, dass man lieber einmal zu viel substituiert, weil wie gesagt, überdosieren kann man das normale Vitamin D eigentlich nicht, als dass man im Prinzip längere Zeit riskiert, einfach zu.
Ja, aber die Tatsache, dass das
da will ich aber jetzt wirklich nochmal nachhaken.
Dass das nicht gefährlich ist, kann doch nicht dazu führen, dass ich es dann jedem gebe. Zumal das die Kasse ja auch nicht jedem erstattet, oder?
Ja, aber da will ich auch wirklich nochmal nachhaken. Kann man wirklich keine Überdosierung haben? Also was ist, also ich sehe immer wieder Patienten, die nehmen dann 20.000 dreimal pro Woche ein, weil sie glauben, das ist gut. Und dann haben die zumindest Werte, die deutlich oberhalb der Norm liegen. Das ist auch so ein fettlösliches Vitamin. Ich habe immer gehört, das kann sich dann doch anreichern. Ich habe ehrlicherweise gesagt, so noch nie einen Patienten gesehen, der jetzt Nierensteine bekommen hat. Und ob ich jetzt die Arteriosklerose damit messen kann, weiß ich auch nicht. Aber das ist, glaube ich, nochmal für alle auch wichtig.
Also natürlich ist es so extreme Einnahmen. Also das bei dem 20.000 beispielsweise. Wenn der Patient eine echte sogenannte Osteomalazie hat, das heißt Paratum muss hoch, alkalisch, Phosphatase ist hoch, treten Knochenschmerzen auf, dann gibt man eine Woche lang jeden Tag die 20.000. Danach einmal die Woche. Das ist eigentlich so dieses Regime. Das heißt, sowas kann der Körper machen und kommt damit zurecht. Wenn ich natürlich jetzt jeden Tag 20.000 nehme und mache das über 60 Tage oder was, dann hat man natürlich Zeichen einer Überdosierung, weil irgendwann diese Schutzmechanismen einfach nicht weglaufen und dann doch das Vitamin D aktiviert wird. Aber ich sage jetzt mal, wenn man in dem empfohlenen Bereich bleibt, 1.000 bis vielleicht maximal 2.000 Einheiten pro Tag, dann ist es eigentlich so, dass der Körper die Aktivierung reguliert und dass es dadurch nicht durch Überdosierung kommen kann. Das ist anders, ganz kurz noch, anders, wenn man beispielsweise das aktivierte Vitamin D verordnet. Also das 1,25, das gibt's ja auch in verschiedenen Variationen. Da gibt man so 0,25 Mikrogramm pro Tag. Und da muss man tatsächlich auch Calcium und so weiter kontrollieren, weil das kann man natürlich überdosieren. Auch da haben wir in der Klinik auch schon Calciumwerte von 4 auf einmal gesehen. Das ist also eine andere Situation. Aber das normale freiverkäufliche Vitamin D kann eigentlich nicht überdosiert werden.
Darf ich aber noch
es
mal
ist freiverkäuflich, ganz kurz, wegen der Verordnung, das hattest du ja auch noch gefragt. Tatsächlich ist es so, dass Vitamin D verordnet werden kann bei einer manifesten Osteoporose. Wenn man nur den Mangel nachweist, ist es eigentlich nicht erstattungsfähig. Und das 20.000 einmal die Woche ist eigentlich in keiner Indikation so, dass man es auf ein normales rotes Rezept schreiben darf.
Ich glaube, jetzt haben wir uns ja intensiv über Vitamin D unterhalten. Ich würde noch mal eine Frage wieder zurück zu den Messungen haben. Da haben wir ja gerade schon Zink angesprochen. Also was sollen wir messen? Zink habe ich immer gelernt, kann man gar nicht so richtig messen. Ist besser, wenn ein Haarausfall und sonst da ist, das zu geben. Und dann kommen die Patienten mit der langen Liste. Da ist Selen gemessen worden und Biotin und alles Mögliche. Was brauchen wir eigentlich? Und was soll man den Patienten empfehlen? Viele dieser Leistungen zahlen die Patienten ja auch selber, weil die gar nicht erstattet werden. Ich sage immer, was braucht man eigentlich? Nur noch einen kleinen Teil.
Ja, ich mache mal den umgekehrten Punkt. Jetzt, Sie hatten das Biotin angesprochen. Es gibt natürlich Patienten, wenn wir sagen, wir messen erst gar nicht, sie nehmen es einfach nur, weil die Symptome sind vielleicht da oder was immer, dann nehmen Patienten Biotin bei Haarausfall ein, egal ob sie einen Mangel haben oder nicht. Und tatsächlich ist es so, dass das Biotin, dass es kaum Biotin-Mangelzustände gibt. Das kann aber auch mal überdosiert werden tatsächlich. Aber da ist es so, dass das Biotin, das wissen wir vielleicht im Zentrallabor, wenn wir irgendwie Plasma wegschicken, Serum wegschicken für irgendwelche Messungen, dann wird im Labor ob dieses Streptavidin-Biotin-Assay-System verwandt, um unsere Laborparameter zu bestimmen. Und tatsächlich ist es so, wenn jemand viel Biotin einnimmt, dass diese Messung dann verändert werden kann, weil der Patient sehr hohe Biotinspiegel hat, obwohl er gar keinen Mangel hat. Das heißt also, die Empfehlung, man gibt einfach ein Nahrungsergänzungsmittel. Es kann sowohl zum einen möglicherweise gesundheitsschädlich sein, aber zum anderen beispielsweise auch unsere Routine-Diagnostik negativ beeinflussen. Deshalb sollte man das eigentlich nicht tun. Also Biotinmangel nur bei Haarausfall, das ist immer eine Sache, die ich nicht empfehlen würde. Die häufigste Ursache, gerade jetzt bei Ihren Patienten mit Resorptionsstörung oder oder aber auch beispielsweise bei bariatrisch operierten Patienten ist nach wie vor eigentlich noch der Aminosäure- und Proteinmangel. Und das ist tatsächlich etwas, was man nicht messen kann. Dafür muss der Patient Protokolle ausfüllen. Und das ist manchmal besser, als irgendwelche Messungen von Einzelsubstanzen zu machen, als sich erstmal den Proteinhaushalt
anzusehen. Dann gehen wir jetzt nochmal die Substanzen einen nach dem anderen durch. Was ist mit Selen? Was ist mit Magnesium? Was ist mit Thiamin? Braucht man sowas? Thiamin bei Fatigue. Selen, um die Haut zu stärken, das Immunsystem, nicht?
Genau. Das weiß man gar nicht. Die Idee bei dem Selen, was macht es überhaupt mit dem Immunsystem? Es gab immer viele Studien zur Hashimoto-Thyreoiditis. Da war eher die Idee, dass das Selen irgendwie das Immunsystem bremst. Es gibt andere Ideen, dass diese Selenoproteine eher wichtig sind für die Aktivität des Immunsystems. Also da gibt es durchaus verschiedene Vorstellungen. Tatsächlich ist es so, Selen kann man auch überdosieren. Da gibt es sogar eine Erkrankung, die ist die sogenannte Selenose, mit verschiedensten Symptomen, neurologische Störungen, Übelkeit, Müdigkeit und so weiter. Auch tatsächlich typischerweise Mundgeruch nach Knoblauch, weil das ist ja auch tatsächlich eine Selen-Geschichte. Das bedeutet, auch da ist immer das Credo, einfach mal so 200 geht vielleicht noch, aber mehr als 400 Mikrogramm Selen am Tag zu nehmen, ist auch keine gute Idee. Deshalb sollte man da eher letzten Endes dann die Messung machen. Aber wie gesagt, ich würde eine Selenmessung nur machen, wenn ich bereits von Vitamin D, Ferritin, von den Standardfaktoren schon irgendwie den Eindruck habe, hier liegt ein Mangel vor.
Das finde ich einen ganz guten Punkt. Und man kann insgesamt ja sagen, also wenn Patientinnen und Patienten nicht auch dann noch einen Gewichtsverlust haben, also das könnte so ein Hinweis sein auf Ebene Phase, durchaus erkrankungsbedingt, indem man sich einfach nicht ausgewogen ernähren konnte, dann passiert halt auch 3 Monate später klassisch der Haarausfall, hat mit dem Medikament, das man da gibt, nichts zu tun. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz schöner klinischer Anhaltspunkt, dass man sagt, man macht die Standardsachen, die wir messen. Also Professor Schreiber hat es auch schon gesagt, also wir messen eben den Eisenstatus. Ich denke, das machen wir ja auch relativ regelmäßig, zumindest auch wenn eine Anämie ist. Und wenn wir da nichts haben, dann noch ein Repräsentant der fettlöslichen und der wasserlöslichen Vitamine, Vitamin B12 zum Beispiel und dann noch das Vitamin eben D nicht so häufig. Sie haben es ja auch schon gesagt, muss man auch nicht jedes Quartal messen. Dann hat man eigentlich einen ganz guten Überblick. Ich finde es wichtig für unsere Patientinnen und Patienten, dass man das nicht dauernd, wie Sie sagten, repetitiv messen muss. Unglaublich, was da zum Teil auch an Eigenleistung bezahlt wird. Ist richtig teuer.
Frau Blumenstein, darf ich da nochmal nachhaken? Was machen wir mit dem Vitamin B12? Das ist ja so ein bisschen unscharf in einer gewissen Grenze, in so dem unteren Normalbereich. Messen wir dann Holotranscobalamin noch, um es genauer zu machen? Machen es mal einen Schritt aufwendiger? Ist ja eigentlich bei 30% noch mit normalem Vitamin B12-Spiegel im unteren Normalbereich, haben die dann doch einen erniedrigten Wert eigentlich.
Also das machen wir in der Ernährungsambulanz eigentlich nur bei denjenigen, die wirklich enteral oder parenteral ernährt werden müssen. Also das machen wir nicht regelhaft jetzt bei den CD-Patientinnen und Patienten. Macht das jemand?
Oder also wir machen schon Symptomen, gelegentlich bei den Patienten, Symptomen, ne? Ja, diejenigen, die ja. Zum Beispiel beim Crohn eine Iliozykalresektion, längeres Entfernung des terminalen Iliums haben, dann liegen die so bei 210, 212 und dann sind nicht richtig annehmen. Aber da machen wir es eigentlich schon.
Also tatsächlich kann man bei Vitamin B12 das fast noch weiter aufmachen. Es gab tatsächlich Studien, dass Metformin zu einem Mangel an Vitamin B12 führt, auch wenn man das nimmt man ja dauerhaft ein sozusagen. Das heißt also, jeder Patient, der jetzt als Komorbidität Typ 2 Diabetes hat und Metformin nimmt, gerade wenn er dann noch eine chronische entzündliche Darmerkrankung hat, hat ein doppelt hohes Risiko, einen Vitamin D-Mangel Vitamin B12-Mangel zu entwickeln. Das heißt, das wäre also dann so eine kumulative Geschichte, wo man auf jeden Fall spätestens dann auch daran denken sollte.
Genau. Magnesium fehlte noch. Und Thiamin.
Ja, Zink hatten wir auch mal kurz angesprochen. Da wollte ich tatsächlich ein Wort noch zu sagen, weil das ist so ein Beispiel, wo ein Mikronährstoff doch deutlich abhängig ist von der Gesamtnahrungszusammensetzung. Und zwar wird, also gibt es mehrere Beispiele tatsächlich. Zink wird in der Nahrung ein sogenanntes Phytat gebildet. Das ist eine gewisse Substanz, die findet sich vor allen Dingen in Vollkornprodukten, Linsen, Hülsenfrüchten und so weiter. Und insbesondere, wenn viel Rohkost konsumiert wird, dann ist dieser Phytatspiegel sehr hoch und dann ist das Zink an dieses Phytat gebunden und wird letzten Endes nicht aufgenommen. Das heißt, bei einem Zinkmangel ist es manchmal gar nicht so sinnvoll, Zink zu supplementieren, sondern dann tatsächlich mit der Diätassistentin zu besprechen, wie kann ich das Ernährungsmuster verändern, dass das Zink besser aufgenommen wird.
Da, und also für solche Dinge. Ich mal ein paar Wochen, ja, ballaststoffarm und wenig Rohkost, dann, ja, darf ich mal ein paar Wochen zu McDonald's
zuschlagen
gehen.
Genau, oder kochen. Also wenn man Rohkost kocht beispielsweise, dann gehen diese Phytate kaputt. Ein anderes schönes Beispiel ist Calcium, ist ja auch so ein Thema, hatten wir schon angesprochen. Wird ja häufig nicht so gut vertragen, wenn man es als Supplement jetzt nimmt, wird ja auch nicht mehr empfohlen, jetzt auch zur Osteoporose-Prophylaxe. Aber es ist natürlich so, wenn man viel Phosphat zuführt, also viel Cola trinkt beispielsweise, Dosenobst isst oder sowas, dann wird das Nahrungsphosphat gar nicht aufgenommen, weil es eben als Calciumphosphat im Darm ausfällt. Das heißt also, auch da ist es so, dass man gar nicht an dem eigentlichen Mikronährstoff oder an dem Element schrauben muss, sondern eben tatsächlich mehr so an der Gesamtnahrungszusammensetzung. Und da ist eben Zink, Calcium, es gibt noch einen anderen Vertreter, aber den versprechen wir vielleicht noch gleich. Da ist das eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
Jetzt vielleicht doch nochmal zu Magnesium, weil das wird ja doch sehr breit eingesetzt, sowohl für die Wadenkrämpfe als alles Mögliche. Jetzt haben wir Patienten, die haben Durchfall. Also ich sehe dann immer, wenn die ganz viel davon einnehmen, haben die auf einmal mehr Durchfall. Kennen wir ja auch bei den Schwangeren, wo man es dann zur
Hypertoniebehandlung
während der Wehen gibt oder bei den Hypertonikern. Also wie machen wir es da und was nehmen wir für ein Magnesium? Also ist die Darreichungsform irgendwie wichtig? Also ob ich Kapseln, Brause oder was auch immer nehme?
Also auch das ist so ein Thema, das wahrscheinlich zu viel zugeführt wird, muss man sagen. Also ein echter Magnesiummangel ist Gott sei Dank selten, kommt auch in Kombination mit vielen anderen Mangelzuständen zusammen. Und es ist so, dass auch Magnesium eigentlich selten eine Ursache ist für Krämpfe, muss man fairerweise sagen. Also gerade so, das kennt man ja auch von Dialysepatienten, das sind eigentlich eher so pH-Verschiebungen und eben Flüssigkeitsbilanzstörungen, die eher die Krämpfe auslösen, als jetzt ein echter Mangel an Magnesium. Was man bei Magnesium nicht vergessen darf, wenn man es substituiert, Magnesium selbst kann Durchfall auslösen. Bei Durchfall kann es natürlich auch mal erniedrigt sein, das ist klar. Aber tatsächlich ist es so, dass eben Magnesium blutdruckwirksam ist. Das hatten Sie ja, Dignas, schon angesprochen. Auch bei der Schwangerschaftshypertonie setzen wir es ja quasi auch ein, in der Eklampsie und so weiter. Tatsächlich ist es aber so, dass außerhalb der Schwangerschaft das Magnesium eher den Blutdruck erhöht. Und es ist gar nicht so selten. Wir sehen das manchmal in der Diabetologie, weil bei der diabetischen Polyneuropathie gibt es auch viele Krämpfe. Da wird sehr viel Magnesium eingenommen und auf einmal sieht man, dass man den Blutdruck gar nicht mehr eingefangen bekommt. Und es ist oft so, dass man dann die Magnesiumzufuhr reduziert und tatsächlich auch dann die Menge an Antihypertensiva wieder anbinden kann. Das heißt also, das ist immer so ein ganz wesentlicher Punkt, dass gerade das Magnesium wahrscheinlich eigentlich doch eher zu häufig sozusagen substituiert wird. Hier gibt es eine Besonderheit, vielleicht kann ich einen Case mal erzählen, den wir letzte Woche auf Station hatten, so als interessantes Beispiel, wie auch verschiedene Nährstoffmängel ineinander übergehen können. Wir hatten einen Patienten, der tatsächlich Magen-Darm gesund war, muss ich sagen. Da war die Situation, dass die Ehefrau früher berentet war und schon nach Schleswig-Holstein gezogen ist, während der Ehemann alleine in Nordrhein-Westfalen noch gearbeitet hat, 2 Jahre. Und er hat in der Zeit fast nur Brot mit Wurst und Käse gegessen, aber nichts gekocht und so weiter. Also eine sehr einseitige Ernährung. Er kam dann zum Urlaub zu seiner Frau hier an die schöne Ostseeküste und ist mit Krämpfen aufgefallen und kam dann mit einem Calcium von 1,4 zu uns in die Notaufnahme. Tatsächlich war es so, dass das Parathormon bei dem Patienten erniedrigt war. Das ist natürlich eigenartig, weil normalerweise würde man erwarten, wenn das Calcium niedrig ist, muss das Parathormon ja refraktär hochgehen. Was war der Grund? Nun, er hatte multiple Mangelzustände und hatte auch einen Magnesiummangel, 0,1. Und tatsächlich ist es so, wenn man einen Magnesiummangel hat, steigt das Parathormon nicht an. So, und dann haben wir erst das Magnesium ausgeglichen, dann war das Parathormon am nächsten Tag das Vierfache der Norm und dann erst ist das Calcium angestiegen. Also da sieht man auch schön, wie einzelne Ionen, insbesondere bei den Ionen, so ineinander überspielen. Und da ist es durchaus sinnvoll, auch mehrere Dinge zu bestimmen. Also wenn man einen Kalziummangel hat, sollte man sich auch Phosphat und auch Magnesium beispielsweise ansehen bei einer manifesten Situation, weil das, wie gesagt, für die Regulation dieser Elektrolyte, da ist dieses Zusammenspiel eigentlich von großer Bedeutung.
Lassen Sie uns nochmal.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage zur Substitution dieser ganzen Dinge. Jetzt kann man ja teuer in der Apotheke kaufen. Man kann vielleicht ein bisschen billiger im Reformhaus oder im Drogeriemarkt oder an der Supermarktkasse kaufen. Oder, wie wir gerade schon gehört haben, Diät hilft ja manchmal auch. Also wenn die Patienten jetzt in der Klinik sind, hilft es dann auch die Ernährungsexperten, auf die Patienten zu hetzen und das zu machen? Also wie gehen wir pragmatisch vor?
Also tatsächlich würde ich es so rum machen. Ich würde tatsächlich gucken, wenn ein Mangel da ist, je nachdem, welcher Mangel es ist. Also wenn Sie jetzt beispielsweise eine Resektion im terminalen Ileum haben und Sie haben einen B12-Mangel, dann werden Sie den ja durch Ernährung nicht ausgleichen können. Das heißt, in so einer Situation kann man natürlich direkt mit der IM-Substitution anfangen. Aber wenn irgendwas sonst auffällt, würde man tatsächlich vielleicht erstmal eine Überweisung ausstellen. Das kann jeder. Es gibt diese DIN A4-Überweisung. Leistungsbögen, sogenannte ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung, um zu einer Diätassistentin zu gehen, damit die Ernährungsberaterin erstmal guckt, was ist über eine Veränderung der normalen Ernährung erreichbar. Also Phosphat aus der Ernährung, damit mehr Kalzium aufgenommen werden kann beispielsweise oder irgendwelche Hülsenfrüchte aus der Ernährung oder Rohkost sozusagen, um das Zink zu erhöhen. Damit kann man in aller Regel schon viel erreichen. Und wenn das dann optimiert worden ist und es besteht immer noch ein Mangel, dann würde man erst substituieren. Und dann braucht man in aller Regel auch keine teuren Spezialprodukte, weil dann hat man ja quasi nur noch einen gewissen Teil, den man überhaupt erst angleichen muss.
Stefan, du wolltest nach den anderen Supplementen.
Okay, machen. Gut, wunderbar. Also nochmal zurück zu, bevor ich cut, ne? Ja, das hört sich toll an, Herr Laudes. Aber gibt es wirklich in Deutschland Unterschiede zwischen den Qualitäten? Kann ich mir aus dem Internet einfach die billigste Ernährungssubstitution zuführen, die es gibt? Das war ja, was Herr Dignas meinte. Muss es immer die Apotheke sein?
Naja, also ich würde sagen, es muss nicht immer die Apotheke sein. Es kann auch mal der Drogerieladen sein. Das Problem ist, wenn Sie aus dem Internet Dinge beziehen, dann weiß man immer nicht, was ist sonst noch drin, wie rein sind die Substanzen. Also das ist ja der zweite große Nachteil, dass man natürlich gucken muss, dass die Präparationen sauber sind und gerade bei den Supplementen, die eben auch nicht viel kosten, ob die in einem Herstellungsprojekt so sind, dass keine Kontamination vorliegt. Also ob man jetzt, sagen wir mal, jetzt in dem Drogerieladen oder in der Apotheke kauft, da sehe ich keinen Unterschied. Aber von irgendeiner Internetseite wäre ich wahrscheinlich zurückhaltend.
Ja, da sind wir also bei den komplexeren Supplementen jetzt. Ich will mal anfangen mit Fischöl. Da gibt es ja eine tolle Studie, die hat Herr Belluzzi mal gemacht. Und die war ganz fantastisch. Da war der Morbus Crohn sowohl in Remission zu bringen, als auch dort zu halten. Und dann hat die Firma Tillotts die gleiche Studie nochmal gemacht. Und dann passiert da irgendwie gar nichts. Nun kann das der Norditalien-Effekt gewesen sein, dass mit ein bisschen mehr Sonne die ganze Sache besser wirkt. Oder es hieß dann auch, dass die einzelnen Omega-3-Fettsäuren unterschiedlich seien. Da gibt es Kapseln, da gibt es intravenös. Wenn ich Omega-3-Fettsäuren nehmen möchte, muss ich das, kann ich das, was bringt das? Und was nehme ich dann, wenn ich was möchte?
Also das ist ein großes Thema, Omega-3. Was wahrscheinlich in der nahen Zukunft insgesamt etwas klarer werden wird. Was man immer wissen muss zu Omega-3 ist, das wird nicht in einem Chemiekonzern in einem großen Fermenter hergestellt, sondern das ist Fischöl tatsächlich. Und es ist so, dass die meisten Kapseln und Supplemente, die man kauft, das ist eben tatsächlich verkapseltes Fischöl. Und man kennt eben zwei Omega-3-Fettsäuren, die da drin enthalten sind, sogenanntes EPA und DHA. Und das Verhältnis der beiden ist durchaus unterschiedlich. Das ist unterschiedlich, ob man den Fisch im Sommer fängt oder im Winter und ob man den Fisch in Alaska fängt oder in Norwegen. Und das ist auch mit ein Grund, diese starke Variation, warum die Studien in der Vergangenheit so uneins waren. Es gibt ja nicht nur Studien jetzt für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, es gab für rheumatoide Arthritis Studien, es gab für kardiovaskuläre Erkrankungen Studien. Tatsächlich gab es mal eine Studie in der Kardiologie, dass es gegen Postinfarkt Rhythmusstörungen helfen sollte. Das war sogar in der deutschen Leitlinie, dass alle Patienten nach einem Herz Herzinfarkt mit Omega-3-Fettsäuren behandelt werden sollten. Auch das ist revidiert worden. Nun, was ist der Grund? Wir gehen eigentlich davon aus, dass das EPA, also diese eine Omega-3-Fettsäure, dass das die positive ist, die antiinflammatorische Wirkung hat. Und das DHA bremst das Ganze erst. So, das bedeutet, wenn ich ein Verhältnis habe von 30 zu 60, dann hat natürlich das Fischöl eine andere Wirkung, als wenn ich ein Verhältnis 70 zu 30 habe als Beispiel. Und was man jetzt aber gemacht hat, und deshalb wird die Zukunft das jetzt wirklich zeigen können, ist, dass es reine EPA-Präparate gibt. Sowas ist in Deutschland tatsächlich zugelassen. Leider ist es wegen Kostenerstattungsproblemen vom Markt gekommen. Das ist tatsächlich ein zugelassenes Medikament gewesen bei Patienten, die ein hohes kardiovaskuläres Risiko haben. Und es gab dafür eine Zulassungsstudie, wo man zeigen konnte, dass bei gleich hohem Cholesterin das kardiovaskuläre Risiko gesenkt werden konnte. Und tatsächlich, wenn man dann, das ist ein New England Journal Paper gewesen, wenn man im Supplement guckt, wie sich das hochsensitive CRP verändert hat, dann war das der entscheidende Faktor, der runtergegangen ist bei der EPA-Präparation im Vergleich zu Placebos. LDL-Cholesterin war in beiden Gruppen gleich.
Also sehr gut publiziert. EPA. Also dann doch beim Morphin.
Sozusagen. So, und das ist, glaube ich, das, was jetzt passieren wird, dass für die verschiedensten Indikationen, insbesondere auch bei den inflammatorischen Erkrankungen, also bei RA, bei Crohn und so weiter, wird man wahrscheinlich in Zukunft Studien durchführen mit reinen EPA-Produkten. Und das wird im Prinzip das Bild dieses ganze Omega-3-Thema wesentlich verbessern.
Also benutzt ihn nochmal.
Das hört sich ja sehr spannend an. Ich warne jetzt vor dem New England Journal, denn die berühmte Studie von Herrn Belluzzi, die ist auch im New England Journal publiziert worden. Und da hat man dann hinterher vermutet, dass es sogar Vitamin E war, was in den Kapseln war, um das richtig vor den Ort zu bringen. Also Placebo hat nämlich auch sehr, sehr gut angesprochen auf die Placebo-Kapseln und da war viel Vitamin E drin.
Was es aber tatsächlich auch geben wird, es ist ja so, der Omega-3-Rezeptor, das ist dieser GPR120-Rezeptor, den gibt es auf Makrophagen, also da wird durch die Makrophagenaktivität gebremst, hat ein Pharmakonzern auch tatsächlich eine chemische Substanz entwickelt als chemischer Aktivator sozusagen des GPR120-Rezeptors. Der ist meines Wissens im Moment in Phase 2. Interessanterweise bei der metabolischen Entzündung, das heißt also bei in Prädiabetes-Studien werden durchgeführt. Und das wäre dann noch eine Option, man sagt, dann ist man ganz von dem Bioprodukt weg sozusagen, sondern hat einen chemischen Liganden. Das wird dann spätestens auch die ganze Vitamin E und was weiß ich was alles noch drin sein kann, sozusagen eliminieren.
Das ist ja ganz spannend, weil ich denke mir mal, so dauerhaft oder über längere Zeit diese Fischölkapseln nämlich einzunehmen, kann auch ganz schön unangenehm sein, weil man nämlich dann den ganzen Tag auch diesen Fischgeschmack tatsächlich hat.
Man riecht auch nach Fisch.
Ja. Also es ist einfach Fisch überall, ne?
So. Das ist tatsächlich vor allen
Dingen. Wir in Mitteldeutschland sind das ja nicht so gewohnt.
Ja. Wir riechen in Norddeutschland ja alle so. Genau. Nee, tatsächlich ist es so, man hat ja, aber man muss dazu sagen, diese extrem hohen Dosen bei den Omega-3, die setzt man eigentlich nur ein, um Triglyceride zu senken. Da macht man 2 bis 3.000 Milligramm. Wahrscheinlich werden die antientzündlichen Effekte schon bei wesentlich geringeren Mengen sozusagen sein. Und dann ist, glaube ich, diese Geschichte mit dem nach Fisch aufstoßen oder so, das ist ein geringeres Problem.
Also in der Schwangerschaft wird das auch gerne sozusagen empfohlen, ne, weil es irgendwie für die Hirnreifung gut ist. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, aus eigener Erfahrung, da habe ich dann nach sehr kurzer Zeit gesagt, nee, dann müssen meine Kinder leider
ohne Gehirn auskommen.
Ohne Gehirn aufwachsen.
Weil das war wirklich schwer zu ertragen.
In der kurzen Zeit, die wir noch haben, und das Eisen noch mal ein anderes relevantes Thema hier anfassen. Das Kurkuma und Weihrauch, ein typisch süddeutsches Thema. Das gibt man ja vor allen Dingen im Frankfurter Raum. Das Weihrauch, Katholiken kennen das sehr gut. Hier im Norden ist das, glaube ich, jener verbreitet. Wir haben positive, wir haben negative Studien, eigentlich vorwiegend negative Studien, muss man sagen. Was denn davon zu halten, ernährungsphysiologisch? Funktioniert das? Kann das überhaupt funktionieren?
Nun, es ist ja so, das Kurkumin, das gibt's ja eigentlich, sagen wir mal so, in so Ingwer und asiatischen Lebensmitteln sozusagen. Das ist natürlich jetzt in der normalen europäischen Milchkost gar nicht so groß vorhanden. Und das Weihrauch selbst ist ja in der Ernährung gar nicht vorhanden. Das ist ja quasi Harz sozusagen von diesem Weihrauchbaum. Das heißt also, das sind im Prinzip beides, wenn man ganz ehrlich ist, gar keine richtigen Nahrungssupplemente. Also spätestens das Weihrauch kommt ja, wie gesagt, in der normalen Nahrung gar nicht vor. Meines Wissens also ich kenne mich jetzt da, was die Studien angeht, nicht so gut aus. Es gab meines Wissens eine Studie bei Colitis ulcerosa, die irgendwie ein paar Effekte gezeigt hat, bei Crohn nicht oder so, soweit ich das weiß. Aber damit habe ich mich tatsächlich wenig beschäftigt, weil es in der normalen Ernährung quasi keine Rolle spielt. Bei dem Kurkumin ist es natürlich so, wenn Sie natürlich die gesamte Ernährung dann umstellen auf eine asiatische Ernährungsform, dann ist natürlich immer die Frage, welche Effekte hat das dann auf Esophagus, Magen, wenn man das langfristig macht. Also da ist ja auch die Frage, um diese Effekte dann ausnutzen zu können, ist das nicht A, zu aufwendig, seine Ernährung dahingehend umzustellen, und bringt das andere Probleme mit sich? Also so, dass wir das eigentlich jetzt von unserer Seite in der Ernährungsmedizin nicht empfehlen würden.
Ja, ich glaube, das hat sich ja auch für uns erledigt, die arbeiten, weil auch die Boswellia serrata so unrein sind und so viele allergische Nebenwirkungen aufgetreten sind, hat sich das am Ende nicht durchgesetzt. Aber da will ich gleich in die Richtung nachhaken. Jetzt komme ich lieber zu natürlichen Nahrungsmitteln. Ein sehr guter Kollege von uns in der Schweiz hat ja den Heidelbeer-Muttersaft untersucht, und das ist ja was man, ich könnte ja dann Tonnen von Heidelbeeren essen. Ja,
aber auch negativ. Vielleicht hilft auch negativ. Das auch. Ist das auch negativ.
Ja, auch da gibt's eine schöne Geschichte dazu. Die Frage ist immer, welche Heidelbeeren nimmt man? Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit den Fischölen. Es ist nur so, bei skandinavischen Heidelbeeren, die innen blau sind, hat man diese Effekte. Das sind ja sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt also, wenn Sie die Heidelbeeren aus der Schweiz nehmen, die innen weiß sind, dann haben die diese sekundären Pflanzenstoffe nicht und sie haben auch keine Effekte. Also da ist es dann tatsächlich die Frage, wo kommt das Ganze her?
Haben denn blaue Heidelbeeren einen Effekt?
Es gibt tatsächlich für sekundäre Pflanzenstoffe ja viele Studien, dass also so milde antiinflammatorische Effekte vorliegen. Und für diese sekundäre Pflanzenstoffe in den innen blauen Heidelbeeren gibt es tatsächlich einzelne kleine Fallzahlstudien. Also jetzt keine großen kontrollierten, randomisierten Studien, aber das ist tatsächlich so ein Thema, was man in der Ernährungsmedizin kennt.
Jetzt würde ich noch mal wieder versuchen, ein bisschen auf den Punkt zu kommen, damit unsere Zuhörer auch was mitnehmen können. Bleiben wir mal bei den CED-Patienten und da die Patienten im Schub und die Patienten in Remission. Muss ich jetzt bei dem Patienten, der stabil, Remission, ein Jahr, keine Beschwerden, muss ich was messen, muss ich was machen, soll ich prophylaktisch was supplementieren, und dann im nächsten Schritt der Patient im schweren Schub, kann ich da irgendwie mit Supplementen, Ernährungsmodifikation noch was Günstiges machen?
Wahrscheinlich ist es umgekehrt. Tatsächlich ist es ja so, dass insbesondere alles, was fettlöslich ist, speichert der Körper ja erstmal ab. Es gibt in der Leber, das wissen Sie als Gastroenterologen besser als ich, diesen Disse-Raum, wo ja eigentlich alle Vitamine, die der Körper so braucht, für zumindest ein paar Wochen in ausreichender Form abgespeichert sind. Sodass das bedeutet letzten Endes, für diese ganzen Supplemente und Vitamine wird wahrscheinlich im akuten Schub gar nicht so viel passieren. Das Problem ist nur, dass sie im akuten Schub dann doch vermehrt verbraucht werden, sodass Mangelerscheinungen erst möglicherweise danach überhaupt manifest werden. Das bedeutet, gerade wenn die Patienten dann irgendwann in die Remission gekommen sind, genau dann würde ich diese Messung tatsächlich auch mal durchführen. Es ist natürlich so, dass man aber umgekehrt sagen muss, was jetzt die Ernährung angeht, dass jede akute Form einer chronischen Entzündungsreaktion oder akuter Schub natürlich einen, sagen wir mal, den Energiebedarf und den Proteinbedarf erhöht. Das heißt also, da geht es gar nicht so sehr um diese Vitamin- und Spurenelemente, die eigentlich erstmal gespeichert sind, sondern tatsächlich eher um die Makronährstoffe, wie ist die Proteinversorgung beispielsweise. Denn gerade in so einem akuten Schub bei so einer Situation wird am Ende nicht das Zink oder das Biotin für den Haarausfall verantwortlich sein, sondern tatsächlich, wenn der Patient über einige Wochen zu geringe Aminosäurezufuhr hat. Das heißt also, im Schub eher, ich sage jetzt mal, Trinknahrung denken anstatt Ernährungssupplemente. Ja. Und dann, wenn der Schub vorbei ist und der Patient ist aus dieser Katabolenphase raus, dann eher nochmal die einzelnen Vitamine und Spurenelemente.
Können Sie denn nochmal zusammenfassen, Herr Laudes? Was messen wir jetzt? Nochmal, was ist für Sie, was würden Sie messen, wenn jetzt ein CED-Patient bei Ihnen reinkommt? Und was ist überhaupt zu substituieren, außer dem Vitamin D?
Also, ich würde, wenn der Patient kommt, Ihre Standardparameter messen. Also, was wir schon gesagt haben, Ferritin. Ich denke, Vitamin B12 sollte man insbesondere bei den Crohn-Patienten eben auch messen. Und Sie messen wegen mir Vitamin D. Wenn alles im oberen Normbereich ist, würde ich davon ausgehen, dass keine gravierende Mangelsituation bei irgendeinem Spurenelement vorliegt, weil isolierte selektive Mangelzustände eigentlich nicht vorliegen. Wenn im Prinzip aber die Situation so ist, dass Ferritin, Vitamin D, Vitamin B12, alles schon im unteren Normbereich ist und der Patient hatte einen schweren Schub und ist vielleicht eher, wirkt mangelernährt, hat vielleicht Symptome des Haarausfalls, dann würde ich tatsächlich Zink und Selen nochmal nachschieben. Und letzten Endes, wie schon gesagt, ein Fettlösevitamin, Vitamin A vielleicht noch zum Vitamin D dazu und Vitamin B12, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
So spannend das ist mit den Ernährungssupplementen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Wir müssen jetzt hier einen Cliffhanger einbauen. Und hören Sie hoffentlich im zweiten Teil der Folge dann, wenn es wieder heißt: Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch, gastroenterologisch.